Servus, herzlich willkommen. Es gibt Songs, die kennen klein und groß hierzulande. Zum Beispiel, er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Oder Marleen, eine von uns beiden muss nun gehen. Und das sind Songs von Marianne Rosenberg, deutsche Poplegende der 70er Jahre. Morgen feiert sie ihren 70. Geburtstag. 2011 war sie bei mir zu Gast im Talk und ich habe sie damals als erstes gefragt, wie oft sie eigentlich noch von Menschen auf der Straße auf die 70er Jahre angesprochen wird.
Sehr oft.
Und ja. Was sagen die dann so?
Naja, dass bestimmte Songs ihr Leben begleitet haben, dass sie dazu getanzt haben, dass sie im selben Alter sind. Ja,
das. Sie haben Ehen gestiftet vielleicht sogar?
Ja, ich habe auch so im Laufe der Jahre immer wieder Post erhalten oder dass sie auch ihre Kinder so benennen. Neulich hatte ich jemanden, der hat sein Kind Marleen genannt, was ich einen sehr schönen Namen finde, ja.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Marianne Rosenberg singt Lieder der Nacht.
Hallo Marianne Rosenberg, freue mich sehr, dass ich Sie mal kennenlerne. Bin schon mal neben Ihnen gestanden. Das war 1989, 90 in der Pinguin Bar in Berlin-Schöneberg.
Hab
mich aber nicht getraut, Sie damals anzusprechen.
Das hätten Sie mal tun sollen.
Das wäre vielleicht ein lustiger Abend geworden.
Ja. Also das waren dann 80er Jahre oder was?
Spät 80er Jahre.
Ja.
In Ihrer Heimatstadt Berlin.
Ja. Was haben Sie da gemacht? Was hat Sie verschlagen nach Berlin?
Ich habe in Berlin Theologie studiert.
Ach, Und dann sind Sie beim Rundfunk gelandet.
Aber die Sendung funktioniert anders. Ich interviewe Sie, Frau Rosenberg.
Ich weiß, aber ich finde es trotzdem jetzt ganz interessant, was Sie da gemacht haben. Und die 80er Jahre natürlich in Berlin, die waren ja sehr spannende Jahre, muss man auch sagen, auch musikalisch sehr spannende Jahre.
Und da hat sich auch einiges verändert. Also im Prinzip waren ja auch das Berlin vor dem Mauerfall war ja wirklich ein komplett anderes Berlin als das von heute.
Ja.
Was haben Sie noch für Erinnerungen an dieses frühe Berlin, an diese Insel Berlin?
David Bowie, der in Berlin wohnt und in Berlin, glaube ich, in diesem Studio The Big Hall by the Wall in der Köthener Straße an der Mauer, wo die Straße einfach aufhört und nicht mehr weitergeht, durch eine Mauer begrenzt war, aufnimmt. Auch die Depeche Mode. Und diese Leute haben dann auch noch im Pinguin verkehrt.
Wo wir beide waren.
Wo wir beide
ohne uns zu kennen.
Ja.
Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie so an solche Dinge denken, an die 70er Jahre, so an die 80er? Einerseits ist es schon unglaublich lange her, aber andererseits ist es natürlich ein Teil Ihrer Geschichte.
Ja.
Also kommt es Ihnen so lang vor, wie es her ist oder?
Nein, aber ich glaube, das ist etwas Reguläres. Alle Menschen empfinden irgendwie, dass die Zeit so rast. Und wenn man dann zurückdenkt, dann scheinen irgendwie die Dinge, die man erlebt hat, sehr nah. Auf der anderen Seite wieder, wenn ich mir jetzt so alte Plattencover anschaue oder jetzt diese Klassiker mal im Radio höre, dann scheint es mir wieder sehr weit weg von der eigenen Person. Das ist wie ein anderes Leben. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich so jung begonnen habe, ne? Mit 14 Jahren. Das ist so, wie wenn Sie jetzt ein Fotoalbum aufklappen und mal eben 30, 40 Jahre zurückgehen, da hat man was ganz anderes gemacht, man hat ganz anders gedacht. Ich war fast noch ein Kind und das ist einfach nicht derselbe Mensch.
Und andererseits ein Phänomen, dass zum Beispiel auch 14- und 16-Jährige von heute trotzdem ihre Lieder von damals kennen.
Ja, das muss irgendwie vererbt worden sein dann. Ich denke mal, dass vielleicht einige Kinder dann ja, sich das Repertoire dann rauf und runter anhören mussten, weil die Eltern drauf standen. Und diese Kinder entdecken dann diese Musik völlig neu. Und da entwickeln sich dann manchmal auch 16-jährige Fans, die sich in den Konzerten verirren und vielleicht auch sogar wiederkommen, ja?
Für alle, die Marianne Rosenberg mögen oder vielleicht auch sogar noch nicht kennen in diesem Moment, hören wir noch mal ein kurzes Medley mit ein paar ihrer großen Hits von damals.
Nicht schlecht.
geht's Ihnen denn, wenn Sie diese alten Lieder jetzt so hören? Nerven die oder sind Sie auch ein bisschen stolz drauf?
Weder noch. Ich finde es zum Teil sehr anrührend, weil wenn man so jung ist, reflektiert man ja auch nicht. Man stellt sich einfach hin und macht es. Peng. Und da bin ich schon von einigen Sachen sehr, sehr beeindruckt. Ich bin auch beeindruckt von diesen Aufnahmen, wie die einfach heute noch klingen. Und auch von dem Geld, was man damals noch in Produktionen stecken konnte und durfte, weil das sind ja zum Teil Aufnahmen mit bis zu 40 Mann Orchester, die man da hört. Und diese Wahnsinns-Streicherarrangements, also das könnte heute niemand mehr bezahlen, ja. Und das ist schon irgendwie was Tolles. Also ich wünsche, dass solche Zeiten noch einmal wieder kämen, dass man mit solchen Instrumentierungen aufnehmen könnte und dass da wirklich, da haben ja die Philharmoniker gesessen und haben so Sachen wie Er gehört zu mir und Ich bin wie du eingestrichen. Diese fetzigen Streicher-Arrangements.
Und wussten noch nicht mal, was das für eine Musikrichtung sein soll, dieser Philly-Sound.
Nee, das wusste damals keiner, aber wir hatten halt so einen Top-Arrangeur und der kannte sich natürlich in der E-Musik bestens aus, der kam daher und der hat dann die alten Herren irgendwie beflügelt und Geschwindigkeiten auf ihre Streichinstrumente gezaubert, von denen sie wahrscheinlich selbst nur geträumt haben.
Oder alt geträumt haben. Wir werden nachher mal ausführlich über die Zeiten von damals reden, aber jetzt beginnen wir mal im Hier und Jetzt. Sie sind zurück mit einem neuen Album. Das ist, glaube ich, das erste Studioalbum seit langer Zeit mit ganz neuen Songs, mit durchgehend neuen Songs. Mhm. Seit wann?
Also erstmal zurück bin ich nicht, ich melde mich wieder.
Ja. Sie waren da, Sie haben durchgehend gelebt, ja, sind aufgetreten.
Genau, das haben Sie genau richtig verstanden, weil ich will damit nicht sagen, ich war die ganze Zeit hier top und vorne immer in der Karriere da, das meine ich gar nicht, aber ich war da als Mensch, als Frau, als Musikerin und ich habe auch andere Projekte gemacht. Und natürlich ist es dann klar, dass wenn man dann Jazz spielt, ist ein kleineres Publikum dran, dann ist man nicht so in der Öffentlichkeit. Aber das heißt, ich habe nicht gefaulenzt, ich habe gelebt, ich habe gearbeitet. Jetzt kommt was Neues und dieses Neue heißt Regenrhythmus und ist Elektropop. Ich muss aber auch sagen, auf Streicher konnte ich diesmal auch wieder nicht verzichten. Also die mussten einfach noch hinzugezaubert werden. Die Philharmoniker waren es nicht, das hört man auch, weil so dicht sind die Streicher nicht. Und dann habe ich auch aus dem Jazz zum Beispiel mal einen Kontrabass mitgebracht oder eine echte Trompete, ja, oder ein paar Gitarren. Also es ist schon auch so ein Mix, also es ist keiner reiner Elektropop. Und halt sehr stark auch geachtet auf Grooves, was ich da bewegt. Und es ist ja klar, da gehe ich auch ran wie jeder andere Hörer. Ich höre sehr gerne Radio und da bleibt irgendwie nichts verborgen. Das Ohr gewöhnt sich an die neuen Methoden zu produzieren und an neue Sounds. Und die hört man eben auch auf dem Album, weil ich das dann ganz selbstverständlich mitnehme, so wie andere Leute auch.
Also es klingt sehr modern und gerade weil Sie es erwähnen, es gibt ja Kollegen von Ihnen, wir brauchen gar keinen Namen zu nennen, man kann sich selber anschauen, wenn man mal den Fernsehgarten einschaltet oder irgendwelche Volksmusiksendungen, da gibt es Kollegen, die sind mit Ihnen damals in den 70er Jahren in der Hitparade aufgetreten und singen immer noch diese Lieder von damals und zwar ausschließlich, also sind gefangen in dieser Welt von damals. Mhm. Wie kommt Ihnen das vor, wenn Sie das so sehen im Fernsehen?
Na, es kommt mir vor, als wären wir irgendwie 20, manchmal sogar 30 Jahre, als hätten wir eine Rückentwicklung, weil sich nichts verändert, weil wirklich diese Musik, so diese auf Marsch begründete Musik nach wie vor so bleibt. Der Unterschied ist dann, dass da 20-Jährige stehen und genau dieses gleiche Repertoire irgendwie spielen, ja. Auf der anderen Seite, also jetzt Leute, die mit mir da damals in diesen Sendungen waren oder so, wenn sich da nichts verändert, ja, das steht ja jedem Menschen frei irgendwie. Also entweder die Treue zu empfinden, indem man immer dasselbe macht und sich reproduziert, oder eben zu sagen, so wie ich das tue, ich bin mir selbst am treuesten, wenn ich genau aus diesem Punkt heraus, an dem ich mich in meinem Leben gerade befinde, die Musik, die mir jetzt was sagt, mit den Texten, die mir jetzt was sagen, ja, aufnehmen und den Leuten vorspielen. Und das ist halt, das sind zwei unterschiedliche Formen der Herangehensweise. Also ich lege keinen Wert darauf, mich deutlich von meinen damaligen Kollegen da abzugrenzen, nur ich handhabe es einfach anders.
Was gibt's denn für Reaktionen, vielleicht auch für schöne Reaktionen auf die neue Platte?
Es gibt viele Komplimente. Ja, ich bin sehr glücklich im Moment, wenn ich die Leute befrage oder sie mir von alleine auch erzählen, wie sie es finden. Also das ist bis jetzt ganz, ganz schön.
Jetzt hören wir gleich mal ein Stück aus der Platte, und zwar Liebe tief erfunden, das erste Stück von der Platte. Vielleicht noch ein paar einführende Worte zu dem Stück?
Liebe tief erfunden war lange Zeit mein absolutes Lieblingsstück dieses Albums. Und dann ist es aber genau entgegengesetzt geworden.
Wie entgegengesetzt?
Ach so, dann ist es der Song genau entgegengesetzt, ist die Richtung geworden.
So heißt er. So, wir hören jetzt an Marianne Rosenberg und dann reden wir weiter in ein paar Minuten. Bis gleich. Kleines Missverständnis mit Marianne Rosenberg, die morgen ihren 70. Geburtstag feiert. Aus diesem Grund wiederholen wir auch den Talk mit ihr. 2011 war sie bei mir zu Gast und hatte gerade ihre neue Platte Regenrhythmus rausgebracht.
Wir haben uns getroffen bis ins Mark. Wussten wir damals schon, dass Liebe einsam macht. Unsere Wunden haben sich geschlossen, jedes Mal. Meistens haben wir uns vertragen, doch nur für eine Nacht. Weil du mir im Dunkeln alles glaubst. Wir fallen auseinander, du und ich. Weil Nähe Ferne schafft, Liebe tief erfunden ist.
Musik von unserem heutigen Gast Marianne Rosenberg, Sängerin und Komponistin aus ihrem Album Regenrhythmus. Warum der Titel eigentlich Regenrhythmus?
Weil Regen etwas Schönes ist, also ohne Regen passiert nichts auf diesem Planeten. Regen ist auch was Erotisches und Regenrhythmus entsteht, wenn man in Berlin im Dachgeschoss sitzt, der Regen darauf prasselt, ein Rhythmus entsteht und man schreibt an einem Song und der heißt dann Im Regenrhythmus.
Und da regnet es ja eigentlich ganz oft, so in Berlin.
Weniger als in Hamburg, aber mehr als in München, ja.
So schaut's aus. Hätten Sie sich denn als junges Mädchen mal vorstellen können, dass Sie im Jahr 2011 eine Popplatte, eine Elektropopplatte herausbringen?
Ja, klar, weil ich wusste ja, woher The Sound of Philadelphia kommt. Und wir hatten ja schon viele so Soul- und Disco-inspirierte Musik gemacht. Und so ich gefragt werde, sage ich auch immer, dieser Joachim Haider, der diese Musik geschrieben hat, hat so den ersten Deutschpop gemacht in diesem Land. Und insofern, mir
ist es nicht so
kommt
weit weg?
Es nicht wie, nein, es kommt mir nicht wie ein großer Schritt vor, mir persönlich.
Man hatte ja als Kind wahrscheinlich so in den, keine Ahnung, 60er, 70er Jahren so ein Bild vom Jahr 2000. Das galt ja immer so als das Zukunftsjahr. Was haben Sie denn früher gedacht, was 2000 mal ist als Kind?
Ich weiß nicht, vielleicht sowas irgendwie wie zur Ruhe setzen oder so. Sowas dachte man doch. Weil man dachte ja, man ist ja dann irre alt. Und da, also da wird man nicht arbeiten oder so. Da setzt man sich zur Ruhe oder man fährt irgendwie mit dem Wohnmobil in Amerika rum, so wie es auch manche ältere Leutchen tun. Also ich dachte jedenfalls nicht, dass ich so eine aktive Frau bin und die da irgendwie jetzt anfängt, Musik zu produzieren, ja.
Sie sind geboren in den 50er Jahren in Berlin mit einer ganz besonderen Familiengeschichte. Ihr Vater war Sinto und Auschwitz-Überlebender. Wie hat denn das Ihr Leben beeinflusst und geprägt?
Also das ist jetzt zu ausführlich, um das zu erzählen. Da müsste ich zu weit ausholen. Aber ich kann sagen, dass ein Kind eines Menschen, der diese Hölle überlebt hat, einfach die Welt anders betrachtet. Also man hat eine andere Wertung. Da sind halt viele Äußerlichkeiten, auch sowas wie Karriere, nicht so wichtig wie Leben, wie Menschenleben, wie befreundet sein, wie Familie, ja, Essen, Trinken, Schlafen, so die Basics. Und so empfinde ich dann halt viele Sachen so als, ja, Kokolores, als etwas Überflüssiges, was man nicht unbedingt braucht, und auf irgendeine Art und Weise erdet mich das auch, weil mich der Schein nicht so tief beeindrucken kann, weil ich eben sehr früh darüber informiert war, wie viel Leid Menschen erfahren können.
Hat denn Ihr Vater überhaupt darüber geredet mit Ihnen, mit den Kindern, oder konnte er das gar nicht?
Er konnte schwer darüber reden, und das waren dann immer so Bruchteile, die wir Kinder dann über Jahre zusammengesetzt haben. Und 50 Jahre nach Auschwitz hat er dann ein Buch geschrieben, das Brennglas. Mhm. Und darin hat man dann so die ganze Geschichte erfahren und konnte dann noch mehr zusammensetzen.
Und als Sie das dann gelesen haben, sind Sie da ein bisschen erschrocken über all das, was Sie eigentlich nicht erfahren hatten?
Also das Ausmaß, was sich so sowieso nicht vermitteln lässt über Wort, auch nicht, wenn mein Vater es aufgeschrieben hat. Ich wusste immer noch, dass er viele Dinge weggelassen hat, die er den Menschen nicht zumuten wollte. Auch den danach Geborenen.
Also er hat, glaube ich, seinen Vater verloren, Geschwister verloren.
Ja, ja, ja.
Und gab es denn irgendwelche Situationen, an denen man das besonders erfahren hat, was da los war? Hat er irgendwie, ich meine, es waren vermutlich Feste, an denen einfach nicht viele Verwandte da waren, weil es die gar nicht mehr gab.
Ja, auch jetzt von seiner Seite keine Familie, keine Großeltern. Natürlich, wenn Feste waren und so, war er immer sehr traurig, weil seine Familie eben nicht mehr da waren und weil die haben diese Feste halt immer begangen, gemeinsam. Also wenn jetzt sowas wie Weihnachten kam, war er sehr gepresst, und als Kind dachte man dann irgendwie, ja, warum ist er so schlechtlaunig oder verdirbt das ganze Weihnachtsfest oder so, wenn man das alles noch nicht wusste, ja. Oder wenn man es auch noch nicht so zusammensetzen konnte.
Später war er, glaube ich, engagiert als Landesvorsitzender des Verbands Deutscher Sinti und Roma in Berlin.
Ja.
Was hat er da gemacht?
Er hat im Prinzip versucht, zwischen den Menschen zu vermitteln, ja, zwischen diesen zwei Welten. Er ging auch in Oberschulen und hat dort als Zeitzeuge über sein Schicksal berichtet und mit den Jugendlichen diskutiert, und es war ihm sehr wichtig, dass die Jugendlichen als erstes erfahren, weil ich habe ihn mal gefragt, wie ist diese Arbeit, was sagst du den Jugendlichen dann? Und dann hat er gesagt, zunächst sage ich ihnen einmal, dass sie keinerlei Schuld tragen. Das ist sehr wichtig für sie zu wissen, vielleicht ihre Vorfahren, ihr Großvater, vielleicht sogar ein Nazi war oder so, aber dass sie nicht diese, ja, Schuld als Erblass tragen, aber dass es wichtig ist, dass sie diese Geschichte kennen, um eben solchen Dingen wie Rassismus entgegenzuwirken, rechtzeitig entgegenzuwirken.
Haben Sie das denn selber auch mal erlebt, Diskriminierung?
Als Kind in den 60er Jahren habe ich das öfter erlebt, ja.
Wie denn?
In der Schule mit Beschimpfung.
Was haben die gesagt?
Zigeuner hinterhergerufen.
Mhm. Also Sie waren zu Hause mehrere Geschwister. Ich glaube, Sie haben 6 Geschwister.
Ja.
Zu 7. Wie haben Sie denn gelebt? Wie sind Sie denn groß geworden?
Mit 6 Geschwistern ist natürlich wunderbar. Ich liebe das und liebe das auch heute noch. Wir haben auch alle Verbindungen untereinander. Wir unterstützen uns, telefonieren, bauen uns auch gegenseitig auf, wenn der eine mal irgendwie jetzt gerade nicht so viel Power hat. Und wir haben in einer Großfamilie gelebt. Und als ich dann sang, war diese Karriere auch unsere Karriere, weil meine Geschwister waren alle sehr begabt, musisch muss man wirklich sagen, sehr wunderbares Stimmmaterial in dieser Familie, auch von den Brüdern. Und ich wurde jetzt aber irgendwie entdeckt und war diese Sängerin und jedes dieser Geschwisterkinder hat sich mit mir identifiziert. Also wenn einer in der Schule gesagt hat, Marianne Rosenberg finde ich aber blöd, ne, dann ist so der Kleine ganz beleidigt nach Hause gekommen und hat gesagt, stellt euch mal vor, was die erzählen. Die haben gesagt, Marianne Rosenberg ist blöd und dann hat er recht geschimpft halt. Also es war eine große Identifikation da und Unterstützung. Man begriff es als etwas Gemeinsames, was uns ja auch dann ermöglicht hat, dass wir besser wohnen konnten, dass jeder ein eigenes Zimmer bekam. Also es hat unsere Lebenssituation verbessert.
Ihre Karriere?
Ja, natürlich, klar, unsere Karriere. Die ersten 10 Jahre, unsere Karriere.
Die begann, glaube ich, mit 13 bei einem Talentwettbewerb.
Ja.
Da haben Sie ein Lied gesungen, Erinnerungen an Sorrent.
Richtig, Torna Sorrento, so hieß das.
Mit welchen Erwartungen sind Sie hingegangen? Was war denn das für eine Veranstaltung?
Ja, das waren Nachwuchswettbewerbe und die fanden in jeder Stadt statt. Und dann war die Endausscheidung in Köln. Und in Berlin habe ich gewonnen, aber das konnte ich natürlich nicht wissen. Ich war sehr aufgeregt, aber ich hatte ja schon immer diesen Grand Prix de la Chanson nachgespielt als Kind. Das habe ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen und dann habe ich das immer nachgespielt. Und dann war ich natürlich sehr aufgeregt und habe eigentlich nicht daran geglaubt, dass ich gewinne, weil ich dachte, alle müssen sehen, dass meine Knien zittern und dem war aber nicht so. Ich habe dann mit diesem italienischen Lied, was ich so lautmalerisch aufgeschrieben hatte, weil ich konnte ja kein Wort Italienisch, gesungen und habe den ersten Preis geholt. Und bin dann nach Köln zur Endausscheidung gefahren.
Und haben einen Plattendeal bekommen und eine erste Single veröffentlicht, die hieß Mr. Paul McCartney.
Ja.
Achim Bogdan im Gespräch mit
Marianne Rosenberg.
Was hat denn diese erste Single, Ihre Single über Paul McCartney, den wir eben gehört haben, Mr. Paul McCartney, was hat die denn ausgelöst?
Diesen Slogan, den die Plattenfirma dann mit einem Sticker auf diese Single-Platte klebte, der lautete Teenage Girl mit Zauberstimme.
Teenage Girl mit Zauberstimme.
Ja, Teenage Girl mit Zauberstimme. Und daraus wurde dann in der Presse die Stimme der 70er Jahre. Man empfand diese Stimme als, ja, ungewöhnlicher als das, was es da bisher gab. Ja, das hat ja auch so funktioniert. Also das war ja wirklich ein Jahrzehnt, wurden die Hits immer größer.
Und was war das für ein Leben Anfang der 70er Jahre, so zwischen Schulbank und ZDF-Hitparade?
Ja, ein bisschen anstrengend, weil ich wollte zwar unbedingt Sängerin werden, aber ich mochte keine Kameras, keine Fotoapparate. Ich war halt ein introvertierter, pummeliger Teenager und hätte mich am liebsten versteckt. Und das war natürlich eine Diskrepanz, die irgendwie nicht gerade geeignet ist, im Showgeschäft bestehen zu können.
Dass er laut war, wenn man sich erinnert an Dieter Thomas Heck, diesen Lautsprecher, der immer geschrien hat, in ihrem ZDF.
Ja, genau.
Und dann waren sie mittendrin in dieser Welt.
Ja.
Jetzt waren die anderen ja älter, die anderen Schlagersänger. Sie waren 14, 15, als sie angefangen haben. Die anderen waren Mitte 20. Was waren das für Welten, die aufeinander geprallt sind da?
Ja, ich glaube, die haben mich einfach gar nicht so richtig beachtet, weil ich war ja irgendwie für die so die Kleine, ne? Mhm. Die sowieso keine Ahnung hat. Die sind dann abends ausgegangen, weil diese Hitparade, die hatte ja mehrere Tage Proben so. Also dann sind die irgendwie in die Bar gegangen und haben gefeiert und kamen dann morgens irgendwie in die Maske mit völlig roten, geäderten Augen. Und ich musste ins Bett, ist ja klar, weil ich musste ja zur Schule. Und ich durfte da nicht mit hin und das fand ich aber spannend, da wäre ich schon gerne mitgegangen. Ja, und dann bin ich halt da aufgetreten, man musste da halt live singen, was ja auch, das war schon was Besonderes, weil das sieht man ja heute kaum noch im Fernsehen, dass da jemand wirklich singen muss.
Ich habe gelesen, dass Sie schon mit 15 auf ein Festival nach Rio de Janeiro geschickt wurden, ein Auftritt in einem Fußballstadion.
Ja, mit 40.000 Zuschauern, ja.
Wie ging es Ihnen denn da? Ich meine, das war schon ganz schön viel zu verkraften, oder?
Also da ging es mir wirklich scheußlich. Also erstens mal war es die erste große Reise, die ich gemacht habe. Ich war ja noch nie irgendwie allein von zu Hause weg. Und dann 40.000 Zuschauer, da stellt man sich gar nichts mehr vor. Da ist man ein winziger Punkt irgendwo in der Mitte der Bühne. Und ich hatte so den Eindruck, das macht es alles mit mir, nur ich nicht mit dem Lied oder mit der Veranstaltung. Also da hatte ich überhaupt gar nichts in der Hand und das war irgendwie sehr merkwürdig gewesen.
Also überfordert eigentlich?
Total überfordert natürlich, da ist man auch als 15-Jährige.
Jetzt haben Sie vorher schon erzählt, Sie haben mehr oder weniger Ihre ganze Familie ernährt, die auch voll hinter Ihnen gestanden ist.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Stimmt das nicht?
Das haben Sie gesagt.
Ich habe das so verstanden.
Nein, ich habe gesagt, unsere wirtschaftliche Situation hat sich verbessert, ernährt nicht, also zu essen, zu trinken, hatten wir auch vorher.
Na, das
ich bin
ist,
ja herangewachsen.
Nein, um Gottes Willen, das ist ja klar. Ja. Nein, aber Sie konnten sich tatsächlich ein größeres Haus leisten, oder? Das hatten Sie doch vorher erzählt.
Ja, genau.
Und ich meine, ganz schön eine große Last für ein kleines Mädchen mit 15, oder?
Ganz schön viel Stolz, dass so ein kleines Mädchen das bewirken konnte und dass das so toll für uns war. Also, das würde ich gerne auch drehen, weil es ist klar, es ist journalistisch naheliegend, dass man dann eine Story daraus machen will, wie diese Eiskunstlaufkinder, die so nach vorne geschubst werden irgendwie, wo ein ehrgeizige Mutter oder Vater dahinter steht oder so. Aber so ist nicht unsere Geschichte, so war nicht meine Geschichte.
Dafür heißt ja auch unsere Sendung 1:1. Wir reden hier ungeschnitten und man kann das so hören. Ich habe das ja auch vorher so verstanden, dass tatsächlich Ihre Familie komplett zusammengehalten hat. Sie waren ja quasi ein Team und Sie waren einfach der Teil von dem Team, der in der Öffentlichkeit gestanden ist, aber ohne den Rest wäre es ja nicht gegangen.
Völlig richtig.
Also so habe ich das auch verstanden und ich hoffe auch alle da draußen.
Ja.
Welchen Preis haben Sie denn dafür bezahlt, dass Sie so jung, so im Scheinwerferlicht gestanden sind? Das war ja doch eine andere Situation als beispielsweise bei Ihren Klassenkameraden.
Ja, aber man müsste dieses andere Leben kennen. Man müsste die Wege kennen, die es genommen hätte, um dann den Vergleich zu haben und um dann zu sagen, das hätte ich lieber gemacht oder das war es wert, aufzugeben. Also das kann ich sehr schlecht vergleichen, weil ich bin ja quasi in diesem Showgeschäft erwachsen geworden. Ja? Ich weiß nicht, war es ein Preis, nicht wie andere Teenager in diesem Alter dann einen Freund zu haben? Das weiß ich nicht. Mhm. War es nicht vielleicht sogar gut, irgendwie erst später einen Freund zu haben? Und war es nicht dann okay, in der Bravo einen Freund zu erfinden, weil ich noch keinen hatte und weil es mir unnormal erschien? Das weiß man alles nicht. Wie es gekommen wäre, wenn auf jeden Fall. Ich wollte Sängerin werden mit 5 Jahren schon. Ich bin es geworden und dass das ein hartes Business ist, glaube ich, das wissen viele Leute.
Wir hatten mal Gunter Gabriel bei uns zu Gast, der ja damals auch mittendrin war. Der hat erzählt, dass zu diesen Hochzeiten des Schlagers er damals mit einer Harley Davidson einfach durchs KDW gefahren ist, die ein Parfümregale umgeschmissen hat und der Geschäftsführer hat zu ihm gesagt, kommen Sie morgen wieder. Es war sozusagen eine Zeit, wo alle diese Leute, die da aufgetreten sind in der ZDF-Hitparade, wahnsinnig viele Platten verkauft haben und unglaublich beliebt waren. Können Sie uns mal einen typischen Tag aus Ihrem Leben aus dieser Zeit berichten, so Mitte der 70er Jahre?
Also erstmal diese Story glaube ich so überhaupt gar nicht.
Hat er angegeben, der Gunter?
Ja, ich glaube, das ist vollkommen spinnert. Also das kann
ich
mir nicht
Geschichte
vorstellen.
Schön.
Naja, irgendwie, die ist vielleicht auch irgendwie jetzt nett oder zum Schmunzeln, aber das halte ich für einen völligen Quatsch. Aber daran kann man sehr genau sehen, irgendwie, wie diese Schlagerszene irgendwie damals drauf war. Also die hielten sich alle irgendwie für, ich weiß nicht, unsterblich oder so. Mhm. Oder etwas Besonderes, was über anderen Menschen steht oder so. Und so dachte ich nie. Also erstens mal, es war so, wie Sie vorhin sagten, die waren halt alle 10, 15 Jahre älter, hatten also so eine Clique mehr oder weniger, zu der ich nicht gehörte. Ich freute mich dann, als Juliane Werding mit Conny Kramer kam, weil dann hatte ich dann endlich mal eine Freundin, mit der ich Pommes essen gehen konnte in der Pause und unser Leben gestaltete sich anders. Also wir hätten uns nicht gewagt, im KDW irgendwelche Regale umzuschmeißen.
Vielleicht war es auch nur eine Legende. Jetzt haben Sie eine besondere Position eingenommen, wir haben es vorher schon mal kurz erwähnt, weil die Songs, die Sie dann gesungen haben, wie beispielsweise Er gehört zu mir, waren ja keine Schlager, sondern das war im Prinzip angelehnt an den Sound of Philadelphia. Also es war quasi die neu erwachende Disco-Szene mit Streichern und so weiter. Also erzählen Sie mal, wie das aufkam. Ihr Produzent hat ja diesen Sound als erster mit Ihnen adaptiert für Deutschland.
Er begann eigentlich schon 1974 damit. Also ich hörte erstmal so Musik wie Aretha Franklin, ja, und sowas. Oder später dann Annie Lennox und Diana Ross und Three Degrees, die hingen auch mit Postern an meiner Wand. Also ich war irgendwie in meiner Teenie-Zeit Soul- und Disco-orientiert. Und der Haider, der war auch so ungefähr 10 Jahre älter als ich, der ist halt mein damaliger, viel in Clubs gegangen, hat Musik gehört und der war halt auch inspiriert von moderner Musik, die schon irgendwie über die Grenzen hinausging. Und da kamen irgendwie zwei Sachen zusammen. Und er hat dann 1974 schon einen Song geschrieben, der hieß »Er ist nicht wie du«. Und »Er ist nicht wie du« klang schon so ähnlich wie »Spanish Harlem« von Aretha Franklin. Das heißt, er hat da irgendwie Arrangement-Teile adaptiert. Und hatte dann schon diesen Soul-Disco-Touch. Also schon lange vor »Er gehört zu mir« hatte er diese Weichen gestellt. Und ich brauchte ja, erstens mal habe ich die Songs sowieso nicht erfunden und zweitens mal brauchte ich nichts zu erfinden. Ich war ein Teenager, fand diese Musik, die er machte, wunderbar. Die kam mir entgegen, das war mein Geschmack. Ich habe sogar jedes Wort geglaubt, was ich gesungen habe. Es war eine prima Zeit, bis ich dann erwachsen wurde und was anderes wollte.
Und was ist denn da passiert? Es war ja eine Zeit, in der es auch mit dem Schlager langsam zu Ende ging. Also da ist einiges, hat sich da sehr verändert in Ihrem Leben, aber auch im musikalischen Leben, Ende der 70er Jahre.
Ja, also sicherlich, das, so kann man es auch betrachten, dass sich auch nochmal die Musik, die deutsche Musik generell verändert hatte durch die Deutsche Welle. Mhm. Das war eine Komponente und meine war halt, ich war jetzt erwachsen und konnte nicht die Storys von diesen beiden Männern, Texter und Komponist, ja, die hatten wahrscheinlich viele Beziehungskrisen mit ihren Frauen, wie ich dann auch später erfuhr, die wollte ich dann auch nicht weiter singen, weil ich da auch immer ein Stück weit irgendwie die Verliererin war, ja. Da ging es immer um Männer, die ich nicht bekam oder nicht bekommen konnte oder keine Ahnung. Oder um Frauen, die ich bitten musste, geh doch mal beiseite und überlass ihn mir.
Marlene.
Und im Leben war es dann ganz anders. Das hatte ich dann inzwischen alles erfahren, dass es im Leben anders war. Ja, dann wollte ich, dass die auch was anderes schreiben. Das haben die dann noch versucht. Aber wir haben dieses Boot nicht mehr herumgerissen, weil ich dann meine rebellische Phase bekam, etwas später als andere Menschen, aber ich bekam sie auch.
Als Sie beispielsweise in der Hausbesetzerszene unterwegs waren, Anti-Atom.
Zum Beispiel, ja.
Und Stichwort Rio Reiser, den wir jetzt gleich hören werden, mit seinem Stück Nach Hause. Vielleicht erzählen Sie noch kurz, was Sie mit Rio Reiser verbindet, dem Sänger von Tonsteine Scherben, dem leider viel zu früh Verstorbenen.
Ja, leider. Wir haben uns Anfang der 80er Jahre kennengelernt und ich habe ihn dann besucht in Friesenhagen. Wir haben zusammen Musik gemacht, sind zusammen ausgegangen. Haben viel getrunken, geraucht, über die Musikbranche, diese schreckliche, geredet und konnten doch nie von ihr lassen. Er wollte im Prinzip in den Kommerz, wo ich gerade herkam. Ich wollte so arbeiten wie er, in einem Kollektiv Musik machen, selbstbestimmte, selbstgeschriebene Musik. Und er wollte in die Industrie einmal 1 Million Platten verkaufen.
Aber
was
der
er
König
dann
von Deutschland
auch mit
sein.
König von Deutschland gemacht hat. Und und so haben sich unsere Wege quasi gekreuzt. Wir haben auch Sachen zusammen aufgenommen. Er hat dann auch für ein Album, das 1990 erschien, Texte geschrieben. Zum Beispiel ein Song, der hieß Ich denke an dich damals. Und dafür bekam er dann auch den Fred Jay-Preis für einen der besten Texte und so weiter. Also, eine tolle, bewegte Zeit. In gewisser Weise war er auch Lehrmeister für mich, was das Texten anbelangt. Und er war auch jemand, der das betrieben hat, dass ich mal meine eigene Sammlung machen soll. Also alles aufschreiben, was mich interessiert, was ich sehe, was ich höre, was an irgendeiner Wand gesprüht ist, was ich in einem Film aufschnappe, was Menschen mir erzählen und ich interessant finde. Und eines Tages begann ich dann damit, das ist jetzt schon viele Jahre her, und er ist einer der, die daran schuld sind, dass ich jetzt so auf einmal so dieses ganze Album, weil ich hatte es mir gar nicht vorgenommen, dass ich alle Texte schreibe. Es ist einfach so gekommen.
Aber wir sind ja jetzt gerade in den 80ern, beziehungsweise auch schon in den 90er Jahren, in der Zeit, in der wir uns knapp verfehlt haben, in der Pinguinbar.
Ja.
Den Mauerfall, wo haben Sie denn den mitbekommen, Frau Rosenberg?
Da lag ich schon im Bett und habe ferngesehen, ja.
Aber waren gar nicht draußen?
Nein, es waren zu viele Menschen unterwegs und so. Und das ist nicht so mein Ding.
Ist da was hängen
Außerdem
geblieben?
War ich ein bisschen skeptisch, ob die wirklich diese brüderlichen Umarmungen so wirklich so brüderlich gemeint sind. Und ob das wirklich so war. Da war ich ein bisschen skeptisch. Ja, auch nicht zu Unrecht, wie ich finde, weil die Mauer in den Köpfen ist ja zum Teil immer noch ein bisschen da. Also wir werden noch einige Jahre brauchen, bis man sich gleichberechtigt fühlt und sieht.
Jetzt haben Sie ja auch schon oft gespielt in der ehemaligen DDR, in Städten wie in Leipzig, Dresden und so weiter. Reagieren da die Leute anders auf Sie als im ehemaligen Westdeutschland?
Ich finde, dass die Leute aufmerksamer sind. Manchmal macht man ja so Ansagen, die dann ja fast so DJ-haft sind, wenn sie jetzt im Rahmen so eines Konzerts, was man spielt, stattfinden. Und ich habe halt gemerkt, dass man das jetzt beispielsweise in Leipzig oder in Dresden nicht so machen kann, weil die Leute sehr viel Gewicht auf die Worte legen und genau wissen wollen, was meint man denn damit? Da kann man nicht so flapsig einfach mal so daher, sondern da wird jedes Wort so untersucht. Was will sie uns damit sagen? Meint sie das ernst? Und so. Und ich finde das auch was ganz Schönes. Also ich weiß einfach, dass da irgendwie mehr zugehört wird. Es ist ein bisschen anders als ja, in den westlichen Städten, weil wir sind so daran gewöhnt, Musik auch zu verkonsumieren.
Jetzt gelten Sie bei vielen, und Sie wissen das ja selber, als große Ikone der Schwulenbewegung. Das heißt, es hat sich ein bisschen was getan. Ich glaube, das war so Ende der 80er Jahre, als Sie tatsächlich auch gemerkt haben, dass Ihre Lieder einfach auch bei vielen Schwulen gut ankommen, in solchen Clubs gespielt werden. Haben Sie dann eine Erklärung, womit das zu tun hat? Welchen Nerv haben Sie denn da getroffen?
Das kann ich nicht sagen, weil die Musik ja nicht so konzipiert war und man kann es auch nicht inszenieren. Man kann nicht da irgendwie mit der Wurst nach dem Schinken schmeißen und sagen, so, jetzt werde ich mal irgendwie eine Ikone in der schwulen Szene. Das kann man nicht sagen. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe ja dann auch mitgekriegt, welche Frauen gleichermaßen verehrt werden. So Annie Lennox, Madonna, Kylie Minogue, ja. Das geht zurück bis zu
Gloria Gaynor,
Alexander, Gloria Gaynor, ja. Also wunderbare Namen, alles Frauen, die ich selber total toll finde. Für mich ist es ein Phänomen, was ich nicht erklären kann. Aber schöne Phänomene muss man ja auch nicht immer erklären können. Man muss ja nicht immer das Geheimnis herausfinden. Also ich bin sehr stolz, dass ich da auserwählt bin und in dieser Szene verehrt werde und ja, mit dabei sein darf, ja.
Und es hat natürlich viel mit der Musik zu tun,
ja,
weil wir schon drüber geredet haben, eben dieses Glamouröse.
Und ich glaube, Gloria Gaynor hat es auch nicht darauf angelegt. Jetzt, ich denke wirklich so, wie ich sage, man wird da auserwählt und man kann das nicht inszenieren und bauen. Ich glaube, dass es Leute gibt, die das versuchen, weil es ist eben ein schönes Phänomen.
Aber Sie haben sich zumindest dieses Themas angenommen, auch auf Ihrem neuen Album. Da gibt es einen Song namens Verliebte Jungs.
Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Ja, ich habe zum ersten Mal ein Lied geschrieben über eine junge, schwule Liebe. Die glauben eben noch, dass die Liebe ewig hält. Und der Refrain, das ist dann eben das, was in diesem Brief steht.
Es gibt noch einen anderen Song, der mir aufgefallen ist auf Ihrem Album. Da geht es tatsächlich um junge Mädchen, die auf Bühnen sich bewegen. Also es könnten Models sein, es könnten natürlich auch eine Castingshow sein. Dieses Lied Laufkleine, das sich so auf einem Laufsteg bewegt. Was haben Sie sich bei diesem Lied gedacht?
Bei diesem Lied habe ich mich, oder vor diesem Lied, habe ich mich so durchgesäppt auf dem Programm und bin immer an diesen merkwürdigen Sendungen, wie jetzt diese Model-Casting-Show oder wo die jungen Leute jetzt Sänger werden wollen oder auch wo sie Stylisten werden wollen. Da gibt's ja jetzt inzwischen zig Formate, die alle dieses selbe Thema haben, die alle mit dieser Sucht der jungen Menschen nach Licht operieren. So kleine Menschenverwertungsmaschinen, hinter denen letztlich eigentlich nur das Geschäft steht und die dann eben mit den Träumen dieser jungen Menschen spielen und oder sie irgendwie diffamieren vor einem Millionenpublikum und dergleichen. Und daraus ist halt dieser Song Laufkleine geworden.
Und ich meine, wie geht's Ihnen, wenn Sie das sehen? Sie haben ja selber früh Karriere gemacht, aber eben damals nicht mit Castingshows, sondern wirklich aufgrund auch Ihrer Stimme, Ihrer Fähigkeiten. Ich meine, wenn Sie das so sehen, all diese Hoffnungen, diese Enttäuschungen und vor allem diese öffentliche Schmach im Fernsehen, sind Sie da auch ein bisschen entsetzt von der heutigen Zeit?
Ich bin nicht entsetzt, sondern ich denke, man muss das wieder drehen und man muss da zurückrudern. Ich denke eigentlich, wir müssten da um 180 Grad drehen, weil es ist weder was im Internet noch was im Fernsehen, was wir nicht selbst reinstellen. Das ist eigentlich nur ein Spiegel unserer Gesellschaft und nicht diese 16-Jährigen, von denen jeder Zweite oder Dritte sagt, wenn man ihn fragt, was willst du werden, berühmt, tragen da irgendwie Schuld, sondern die Älteren, wir, die wir was vorleben, die wir bestimmte Formate machen und erfinden und damit irgendwie diese Sucht nach Licht oder gesehen zu werden, so stark offensichtlich erzeugen, dass das solche Quoten erzeugt und auch ein Stück weit die Menschen zu, ja, Voyeuren erziehen, die halt solchen Geschichten beiwohnen, weil würden dort nicht Menschen hier und da niedergemacht oder in dieser unangenehmen Spannung gehalten, ob sie dabei sind, ob sie nicht dabei sind, was das für ihr Leben, für ihr Schicksal bedeutet, dann würde ja auch keiner einschalten. Und das ist schon ein ganzes Stück, wie soll ich sagen, ja, eine Dekadenz unserer Gesellschaft. Kontrovers, und ich denke, wir müssen uns darum bemühen, und zwar alle, wir alle mit unseren Kindern oder was wir einschalten, wir können das alles beeinflussen, ja, alles verändert sich, ich sag's mal Trio Reise, wenn du es veränderst. Und wir müssen das wieder verändern, weil das Resultat ist, diese Wahnsinnsäußerlichkeit, nicht nur der Jugend, auch der Älteren, dieses wahrgenommen werden wollen, dieses sich operieren lassen für... Ja, das ist ja völlig imaginär. Mhm. Also Menschen machen es nicht für einen bestimmten Menschen, für den sie schön sein wollen oder damit sie ihn bekommen, sondern nein, damit andere fremde Menschen, die sie gar nicht kennen, sich nach ihnen umdrehen. Dieses bemerkt zu werden, dass das so wichtig geworden ist, das sagt etwas aus über unsere Gesellschaft. Und in Songs wie Genau entgegengesetzt ist die Richtung. Das ist zum Beispiel so eine Eindrucksverarbeitung, wo ich diese Themen halt reinpacke.
1:1 der Talk. Und bei mir ist heute zu Gast die Sängerin und Komponistin Marianne Rosenberg. Weil wir gerade vor der Musik schon von Casting geredet haben, Castingshows und so weiter. Was sagen Sie denn zu Lena Meyer-Landrut, die beim Eurovision Song Contest wieder antreten wird?
Ich bin keine Spezialistin für den Grand Prix, auch wenn das die erste Sendung war, die ich als Kind gesehen habe und ich das alles nachgespielt habe. Im Leben sah es ja anders aus. Ich bin beispielsweise mit Er gehört zu mir auf Platz 10 gelandet.
Der deutschen Vorausscheidung.
Der deutschen Vorausscheidung erst, ja.
Mit einem Evergreen, den bis jetzt jeder Mensch kennt, war damals nicht gut genug, der Jury.
Auch Lieder der Nacht, ja. Ähnlich abgeschmettert, auch ein Riesenhit geworden. Und sonst geht es mir oft so, dass ich halt Grand Prix-Musik nicht so spannend finde. Jetzt hat man ja versucht, es irgendwie wieder ein bisschen spannender zu machen für dieses Land und auch verschiedentlich aufgebrochen, ja. Ob es jetzt irgendwie so mit so ein bisschen Kasperle-Show war oder ob es jetzt irgendwie mit diesem süßen, wundervollen, muss man wirklich sagen, sehr aparten Mädchen Lena ist, die dann natürlich auch irgendwie so performt hat. Also eben anders, nicht etwas, was man erwarten konnte, auch ihr staccatoartiges Englisch oder so. Das war großartig. Und kann man mehr als siegen? Ich weiß es nicht.
Sie versucht es ja nochmal. Zweimal antreten, wer weiß, ob es eine gute Idee ist.
Ja, das muss man dann ausprobieren.
Zurück zu Ihrer Karriere, Frau Rosenberg. Die nächsten Schritte. Es steht eine Clubtournee an. Das heißt, Sie spielen wirklich in kleineren Läden absichtlich.
Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich große Hallen nicht mag. Also ich mag es auch nicht, jetzt selbst dort Konzerte zu sehen. Und man bekommt keinen Kontakt zum Publikum. Man hat einen Spot im Gesicht, sieht nichts irgendwie und hört nur irgendwann ein Rauschen. Ja? Und ich finde, Musik macht man gemeinsam. Zwar die Leute auf der Bühne und dann die Leute, die kommen und zuhören. Und ich möchte ja auch wissen, was passiert jetzt mit der Musik bei den Leuten, ja, in den Herzen, in den Köpfen, auf der Haut. Und das möchte ich erfahren.
Und was haben Sie denn eigentlich außerhalb von der Musik im Moment für Leidenschaften? Gibt es da noch irgendwas, was Sie jenseits sozusagen vom Singen, was Sie im Moment besonders fasziniert? Irgendwelche Bücher oder was anderes? Ich habe zum Beispiel gehört, Sie haben mal Horrorfilme anmoderiert im Fernsehen. Sind Sie ein Horrorfilm-Fan?
Ja, auf 13th Street, ja. Das habe ich da so irgendwie als Zeremonienmeisterin. Und da habe ich auch mal irgendwie vor kurzem diese Filme gesehen. Die waren richtig klasse, so mit tollen Kostümen, die ich dann auch mit diesem Mann hier, mit Serigel, gebaut habe, mit dem ich auch das Cover gemacht habe von diesem Album Regenrhythmus. Das macht einfach totalen Spaß. Verwandlung macht Spaß, Spielen macht Spaß, Bühne macht Spaß, Show macht Spaß.
Geben Sie uns noch einen Tipp für einen guten Horrorfilm.
Also mein Lieblingsfilm ist Tanz der Vampire und ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich den schon gesehen habe. Diese Humorebene trifft einfach genau meinen Humor und es ist einfach ein wundervoller Film.
Und wenn wir uns mal wiedersehen in Berlin, darf ich Sie dann ansprechen?
Ja, aber gerne. Das Pinguin gibt's übrigens noch.
Dann treffen wir uns doch mal wieder.
Ja, prima.
Leider haben wir uns nicht getroffen in der Pinguin-Bar. Aber mit dieser Wiederholung des Talks von 2011 wollen wir Marianne Rosenberg herzlich gratulieren zu ihrem 70. Geburtstag morgen.